Ja, Nelly und ich, wir sind immer dankbar, hierher zu kommen nach Bielefeld. Wir verbinden ja mit dieser Stadt sehr, sehr viele positive Erlebnisse. Und noch was Schönes ist, bei euch eingeladen zu werden. Man braucht sich keine Gedanken über das Thema zu machen. Das wird einem vorgegeben, hat aber den Nachteil, man muss sich Gedanken über das Thema dann machen. Und so hat mir Gerd diesmal vorgegeben, ich sollte mal etwas über die Identität, die wir als Christen haben, sagen. Und deswegen mal eine grundsätzliche Einleitung zu den Fragen überhaupt, was ist Identität? Ihr seht da oben mein Passwort eingeblendet, DNL 2K7EK14. Das heißt, das löse ich mal eben auf. Ich bin Deutscher, Nelly ist Niederländerin, wir sind zu zweit. K7 heißt, wir haben 7 Kinder und EK14, wir haben 14 Enkelkinder. Das bestimmt schon mal zu einem gewissen Maße unsere Identität. Und dann habe ich nur mal so die paar Dinge aufgesprochen, die man ja ist. Man ist Ehemann, man ist gleichzeitig dann auch Vater, man ist Großvater, das ist auch eine ganz spannende Rolle und Erfahrung, die man da so macht, vor allen Dingen, als wenn die kleinen Menschen dann größer werden. Und bis vor 14 Tagen war ich auch Sohn. Mein Vater ist vor 14 Tagen heimgegangen und das war ganz spannend, weil man lernt ja nochmal, wie wichtig es ist, Sohn zu sein. Am letzten Sonntag, als ich ihn besucht habe, sagte er zu mir, wieso kommst du eigentlich zu spät, hast du eigentlich keine Zeit mehr für deinen alten Vater? Ich sage, ey, richte dich nicht auf, es ist 4:15 und mit Abendessen gibt es erst 17:30, wir haben noch Zeit genug. Aber da merkt man, man ist dann in einer Rolle, er war 96, ich bin 69, man bleibt irgendwie Sohn. Er ist dann den Donnerstagmorgen drauf heimgegangen und er hat mir am Sonntagnachmittag noch gesagt, hier ist nichts mehr los, ich möchte den Himmel. Und das hat der Herr ihm erhört und da ist wahrscheinlich jetzt deutlich mehr los als in seinem alten Pflegeheim. Unter der Woche bin ich dann auch nochmal Geschäftsführer, dann bin ich Gemeindemitglied, ich bin Berater und man merkt, man hat so ganz, ganz viele Rollen im Leben, wo man sich immer anders einstellen muss. Geschäftsführer ist auch nicht so ganz einfach, weil bis auf ein, zwei Ausnahmen alle Leute, die bei uns in Marburg arbeiten in der Stiftung, sind wiedergeborene Christen. Und das ist immer so eine Sache, um 9:30 miteinander zu beten und 9:45 zu sagen, hey, machen Sie mal Ihre Arbeit richtig. Also auch das ist Identität und Identität ist immer mit Spannung verbunden. Und gestern, wir haben das Dirk gesagt und auch nochmal danke an das Team, was mit der Präsentation arbeitet, ist das alles ein bisschen später gekommen. Wir waren nämlich mit einem kleinen Umbau beschäftigt. Und das Erste, was wir gemacht haben, war eine Fritzbox als Mesh-Repeater einzurichten. Dann ist man irgendwie Systemadministrator. Danach habe ich eine Luke an einer Außenküche verputzt, dann ist man Maurer. Danach habe ich eine Tür gestrichen, dann ist man Maler. Und danach habe ich die Predigt fertig gemacht, dann ist man Prediger. Also 4 Identitäten an einem einzigen Tag. Also ihr merkt, es ist alles, und ihr könnt das für euch alle wiederholen, könnt ihr aufschreiben, was habt ihr gestern gemacht, wo ihr in unterschiedlichen Identitäten, in unterschiedlichen Rollen unterwegs gewesen seid. Und ich habe am Anfang der Woche eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Wir fahren, wenn ich nach Marburg fahre, fahre ich meistens morgens 6:09 Uhr, also kurz nach Mitternacht. Und die liebe Nelly bringt es immer wieder fertig, mich zum Bahnhof zu bringen. Und wir hatten so viel Zeit, dass ich sagte, park mal hier, ich laufe darüber und laufe über den Bahnhofsvorplatz und sehe da die Obdachlosen sitzen. Und dann läuft eine junge Frau an denen vorbei und die fangen an, sich gegenseitig zu beschimpfen. Auf einmal springt da eine Obdachlose auf. Ey, sag ich, rennt los und schubst sie um. Ich sage, sag mal, spinnst du, sag ich zu ihm. Ja, die hat eine Wohnung und die beschimpft uns immer. Und gut, dann lag die Frau da auf dem Boden auf dem Bahnhofsvorplatz. Der andere stand und schimpfte und dann habe ich ihr eine Hand gegeben und sie hochgezogen. In dem Moment erschien die Staatsmacht. Und sagt er, was ist hier los? Ich sage, er hat sie umgeschubst. Sagt der Polizist, Frau Gantner, was haben Sie hier eigentlich zu suchen? Also die hat einen Platzverweis. Also habe ich gedacht, gut, jetzt mach dich mal auf den Schlauch. Ich sage, den Polizisten, brauchen Sie mich als Zeugen? Nein, Sie können gehen. Also habe ich mich auf den Schlaube gemacht. Jetzt hatte ich dann natürlich die Hand gegeben und im Zug fuhr ich mir ein, ich denke, naja, ich weiß ja nicht, was die hat. Also ich habe alle Lebensmittel auf dem Weg bis Marburg mit der linken Hand gegessen und dann, ja, man muss ja vorsichtig sein. Etwas weiter vom Bahnhof, ungefähr so 350, 400 Meter Luftlinie, ist das Parkhotel. Vornehmste Hotel unserer Stadt. Und früher, als ich mehr für die Stadt Bremen gearbeitet habe, war ich doch häufiger eingeladen. Und dann merkt man so diese ganze Spannung. Auf der einen Seite auf dem Bahnhofsvorplatz sind die Leute, die, ich will das auch nicht weiter beurteilen, ich sage nur, irgendwo im Leben mal verkehrt abgebogen sind. Und auf der anderen Seite, 350 Meter weiter, sind die Leute, die offensichtlich im Leben fast immer richtig abgebogen sind. Und das ist so die ganze Spannung, in der wir als Menschen leben. Und damit müssen wir klarkommen. Und deswegen ist es für uns als Christen so wichtig, die Frage zu stellen, was ist unsere Identität? Und deswegen fange ich mal mit dem ersten Text an, den Gerd mir freundlicherweise geschickt hat, nämlich aus 1. Mose Kapitel 26, wo es heißt, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles kriechende Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und dann ein Zitat aus Psalm 139. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Zwei wunderbare Texte, die uns die Schöpfungstat Gottes zeigen. Und ich möchte da mal einiges rausgreifen und uns daran zu erinnern. Das Erste, was gesagt wird, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Und vor ganz, ganz vielen Jahren, das ist jetzt 24 Jahre her, habe ich eine Pantomime gesehen von Carlos Martinez über die Schöpfung von Himmel und Erde. Und dann ist er da und setzt die Erde in Bewegung und dann tastet er so ein bisschen und dann ist es Wasser zu süß und dann macht er noch ein bisschen Salz rein und irgendwann nimmt er einen Krumen von der Erde und dann holt er seinen Taschenspiegel aus der Hosentasche und guckt rein und dann guckt er wieder und dann, also faszinierend, wie Carlos Martinez sagt, Gott hat mehr oder weniger den Spiegel geschaut, um uns Menschen zu machen. Wir sind Gottes Ebenbild. Auch die beiden Menschen von letzten Dienstagmorgen auf dem Bahnhofvorplatz. Und das ist unsere allererste große Identität, im Gleichnis Gottes geschaffen. Und ich komme später nochmal auf einen weiteren Aspekt zu sprechen, der für uns Christen nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet. Deswegen ist ja die Frage, wenn man morgens um 4:45 vorm Spiegel steht, wer hat denn dieses hässliche Bild hier aufgehängt? Oder ist es, ich schaue in ein Geschöpf Gottes? Wir hatten mal einen amerikanischen Missionar zu Gast, der musste auch sehr früh bei uns verreisen und der musste auch so früh aufstehen und er zitierte dann Paulus und sagte, I know a man inside the body or outside the body, I don't know. Und so geht mir das auch manchmal, ich kenne einen Menschen, ob im Fleisch oder nicht, ich weiß es noch nicht, aber wir sind Geschöpf Gottes, Ebenbild. Wenn wir uns gegenseitig anschauen, und schaut euch mal eben kurz gegenseitig an, ja, genau so, dann seht ihr ein Ebenbild Gottes. Und das zweite Punkt, und das muss ich auch mit allem Nachdruck sagen, Gott hat es gewollt, dass wir Herrscher über die Schöpfung sind. Wir sind Verwalter und Gestalter. Also es ist nicht nur eine Frage, dass da etwas liegt, wo wir aufpassen und Buch führen, dass uns nichts abhanden gekommen. Gott möchte, dass wir gestalten. Gott ist kreativ. Schaut euch mal um in der Schöpfung. Warum, man sieht es an mir, warum gibt es so viele Möglichkeiten, Essen zu sich zu nehmen? Wenn Gott ein langweiliger Gott gewesen wäre, dann hätte er eine einzige Frucht schaffen können, in der alle Kalorien, alle Vitamine, alle Proteine und was wir so brauchen drin waren. Nein, Gott schafft eine Fülle, dass es uns schwerfällt, Nein zu sagen, wenn wir an einem Buffet sind. Weil alles so unterschiedlich ist. Wir sind Gestalter. Ich sage das deswegen so bewusst, weil wir in einer Zeit leben, wo man uns aus bestimmten gesellschaftlichen und politischen Kreisen immer wieder nahebringen will, dass das nicht unsere Aufgabe ist, sondern dass wir nur ein Teil dessen sind. Nein, Gott hat uns dazu bestimmt. Und das Zweite hat unser Text gesagt, Gott schuf den Menschen, Mann und Frau schuf er sie. Zwei Geschlechter in der Dualität, in der Spannung des Schwierigen und der Schönen. Wenn man jung verliebt ist und verlobt ist und heiraten will, dann überwiegt natürlich schwerpunktmäßig das Schöne. Wenn man wie wir 47 Jahre gemeinsam unterwegs ist, kommt es hin und wieder auch mal, jetzt lacht sie. Mal zu schwierigen Situationen. Und dabei ist die Frage, ob der Tisch nun im rechten Winkel zum Wohnzimmerfenster stehen soll oder lieber parallel, eher eine untergeordnete. Aber auch darüber. Aber das macht das Leben natürlich aus, diese Spannung. Und dann sagt Gott noch mehr, wir sollen uns vermehren. Und ich weiß, es gibt viele Paare, denen ist das aus unterschiedlichsten Gründen nicht vergönnt. Aber wie wird heute über Kinder gedacht? Bis hin zu dem Satz, wer Kinder in die Welt setzt, trägt zur Umweltverschmutzung bei. Ja, nun, weil die Kinder fangen an zu essen und wenn sie das essen, dann werden wieder Rinder und dann ist das wieder nicht gut fürs Klima und eine ganze Kette von Argumentationen. Das ist der Zeitgeist. Ich sage das in aller Deutlichkeit, auch wenn das auf den Stream geht, das ist Zeitgeist, wo wir uns als Christen gegen wehren sollten. Und die letzte Aussage, Gott wollte mich, mein Wesen, meine Fähigkeiten, mein Geschlecht, wie wir das in Psalm 139 gelesen haben. Gott wollte das. Ich zitiere meinen geschätzten Freund Jürgen Wirth, leider hier nicht mehr umgewandelt in weiß. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Du bist du, ja, du bist du. Und mich hat immer dieser eine Satz angesprochen, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Wenn wir uns irgendwann eine ganz brillante Idee haben, dann freuen wir uns. Dann sagt vielleicht unser Partner in unserer Umgebung, Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Das ist ja genial, was du dir da ausgedacht hast. Gott hat dich und mich, uns alle, die wir hier sind, als einen genialen Gedanken gesehen. Und so hat er uns gemacht. Wir wissen, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben mit allen Folgen. Die Alter haben wir heute Morgen gehört, die Krankheit haben wir heute Morgen gehört und andere Dinge mit sich bringen. Aber das nimmt nicht weg, dass wir der geniale Gedanke Gottes sind und er uns so gewollt hat, wie wir sind. Und jetzt verlassen wir diese Ebene des Natürlichen, etwas, was für alle Menschen gilt, auch für die beiden auf dem Bahnhofsvorplatz. Wir kommen jetzt zu einer Ebene, wo wir uns als Christen unsere Identität herbekommen. Und so heißt es schon im Alten Testament in Jesaja 43, Vers 12, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Paulus gibt dann im Neuen Testament in Römer 8 eine Erklärung dazu und sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum in Jesaja 53 wechselt hier Gott diesen Begriff und sagt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Wir wissen, Jakob war ein Mann, der immer wieder versucht hat, mit seinen eigenen Methoden seinen Vorteil zu erreichen und damit an ein Ziel zu kommen. Und die letzte oder eine der letzten großen Proben ist, dass Gott ihm sagt, geh zurück in das Land, wo du hergekommen bist. Und Jakob macht sich endlich nach 20 Jahren auf den Weg und Gott selber stellt sich ihm in den Weg da am Jabbok und er kämpft mit Gott und sagt, ich will hier rein und Gott sagt, du kommst hier nicht rein, wie so ein Türsteher, du kommst hier nicht rein. Aber Jakob sagt, nein, ich muss hier rein und ich will hier rein und dann bekommt er den Namen Israel, ein Gotteskämpfer. Ich habe dich gerufen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn wir uns den Brief an die Gemeinde in Rom anschauen, dann ist das Kapitel 7 voll von Zweifeln. Und es endet mit dem Satz, wer wird mich retten von diesem Leib der Niedrigkeit, ich elender Mensch. Kapitel 7 ist alles, ich versuche dies, ich versuche das, aber es gelingt nicht. Ich komme nicht weiter. Wie kann ich je in die Nähe Gottes kommen, wenn ich so viel falsch mache, wenn so viel nicht gelingt? Und dann sagt Paulus in Kapitel 8 als Zusammenfassung, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt also, es ist nicht an uns, diese Erlösung zu bewirken, an uns über unsere eigenen Sünden und Fehler und Schwächen hinwegzukommen. Es ist Gottes Gnade, wie das auch ja vorhin in der Musikgruppe in einem Lied so deutlich wurde. Wir sind Gottes Eigentum. Wir sind Gottes Geschöpfe, da hat er sowieso schon jeden Anspruch auf uns, aber jetzt sind wir sein Eigentum. Und es heißt hier, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Es ist interessant, es gibt nur, soweit ich weiß, eine einzige Stelle in der Bibel, wo wir wissen, welche Sprache im Himmel gesprochen wird. Einige behaupten ja, es wäre Ungarisch, das ist so schwierig, dass man eine ganze Ewigkeit braucht, um das zu lernen. Aber das glaube ich eher nicht, sondern es heißt bei der Bekehrung von Saulus, dass er eine Stimme in hebräischer Mundart hörte, die zu ihm sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Gott spricht in seiner Muttersprache zu ihm und nennt ihn bei seinem Namen. Und da kommt Saulus zur Bekehrung, wird dann später Paulus. Wir leben in einer hochmodernen Welt und wer sein Smartphone nicht beherrscht, hat meistens schon verloren. Und ich hätte vor ein paar Jahren ja gedacht, ich kaufe nur vor Ort im lokalen Handel ein, aber liebe Leute, nicht nur durch Corona, es ist einfach viel bequemer, irgendwo auf eine Seite zu gehen und dann packen wir alles in einen Warenkorb und irgendwann ist der Warenkorb voll. Wir tun mal heute Morgen in unseren Warenkorb unsere ersten beiden Punkte. Ja, tun wir das mal. Da, so, jetzt waren wir einen zu früh. Also, wir packen jetzt schon mal unseren Warenkorb. Punkt Nummer 1, von Gott gewollt, durch Gott geschaffen, von Gott erlöst, sein Eigentum. Und wir gehen weiter in der Frage, welche Identitäten wir haben können. I am looking for freedom. Wer erinnert sich noch an den Baden aus Amerika? Genau. In den Mitte 80ern, Anfang 90er, I am looking for freedom. Wir haben ja, wie ich vorhin erzählt habe, 7 Kinder, die haben alle nie gemeinsam zu Hause gewohnt. Max mal war 6. Aber irgendwann steht so ein Kerlchen, ich glaube, er war 3,5 oder knapp 4 in seinem Kinderbettchen und trällert aus voller Brust, I am looking for freedom. Ich war dann später beim 6-Tage-Rennen und das wurde von, wie hieß er noch, der das gesungen hat? David Hasselhoff, genau. David Hasselhoff. War dann in der Stadthalle beim Sechstagerennen, der hat das dann angeschossen und dann habe ich jemanden losgeschickt und habe eine Unterschrift von ihm organisieren lassen und die haben die Kinder sich dann fünffach kopiert und in der Schule verkauft. Also, halb Niederländer. Aber warum ist das so wichtig? I'm looking for freedom. Warum heißt dieses alte kommunistische Arbeiterlied Auf zur Freiheit, zur Sonne? Warum heißt es Einigkeit und Recht und Freiheit? Wir Menschen wollen irgendwie frei sein. Und darum ist die spannende Frage, wo drin besteht unsere Freiheit als Christen? Und da sagt unser Herr, als er in einem Disput ist mit den Juden seiner Zeit, mit den Pharisäern, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und damit meint Jesus, ihr seid dann nicht mehr unter dem Zwang, eine Sünde tun zu müssen. Ihr seid nicht mehr unter dem Zwang, euren Trieben zu folgen. Nicht mehr unter dem Zwang, so zu denken, wie ihr in der Welt denken müsst, sondern ich mache euch wirklich frei. In mir ist die Freiheit. Und es ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, wo Christen so oft mit kämpfen. Weil wir oft denken, ja, als Christ sind wir so eingeschränkt, so nach dem Motto, wir dürfen dies nicht und wir dürfen das nicht und an jenes sollen wir achten und dann sollen wir noch jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, sagt der Kollege Bröckel. Wo kommen wir denn da hin? Also, nein, wir müssen nicht in den Gottesdienst, wir dürfen in einen Gottesdienst gehen. Stellt euch mal vor, wie viele Menschen auf dieser Erde das gerne tun würden, es aber nicht dürfen. Oder nicht können, aus welchen Gründen auch immer. Und hier ist Freiheit, wir können hier jeden Sonntag hin und in der Woche und überhaupt. Jesus macht uns frei, auch in unserem Denken. Und deswegen ist dieser zweite Text aus dem zweiten Brief an die Korinther so wichtig, wo es heißt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der geneigte Bibelleser weiß natürlich sofort, auf was sich das hier bezieht, nämlich auf die Begegnung Moses mit Gott auf dem Berg Sinai. Mose ist in der Gegenwart Gottes 40 Tage, kommt runter und die Leute können ihn nicht anschauen. So leuchtet, so strahlt das Angesicht von Mose. Und was macht Mose? Er legt sich eine Decke über den Kopf, damit er überhaupt mit den Leuten kommunizieren kann. Und da sagt Paulus, nein, das braucht ihr nicht. Ihr könnt mit aufgedecktem Angesicht, wir können direkt Gott anschauen. Und auch das ist heute Morgen angeklungen in einem Gebet, dass Jesus unser Weg zu Gott ist. Er ist der Weg zum Vater, ja, er aber ist auch der Weg zu Gott. Niemand kann Gott sehen. Aber der eingeborene Sohn hat ihn kundgemacht. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gott. Sehen wir Gottes Herrlichkeit. Und was passiert jetzt, ohne dass wir es merken? Wir verändern uns. Wir werden anders. Wir werden ähnlicher wie Jesus. Ganz automatisch. Merken tun das meistens nur die anderen. Die sagen irgendwann, Mensch, was ist denn, sind denn das für Leute? Was ist das denn für ein Mensch? Ich habe erlebt, dass ich mit Leuten gesprochen habe, mit denen habe ich noch nie über Glauben oder über Bibel oder Gemeinde gesprochen. Und er sagt eines Tages so ein Geschäftsmann zu mir, aber das werden Sie wahrscheinlich ertragen, weil Ihnen Ihr Glaube Kraft gibt. Da fragt man sich, woher weiß er das? Hat nicht bei mir im Hauskreis gesessen. Also wir verändern uns. Je mehr wir uns mit Jesus, mit seinem Wort beschäftigen, desto mehr verändern wir uns in sein Bild. Und das ist jetzt die andere Dimension. Vorhin haben wir gesehen, Gott hat gewissermaßen in den Spiegel geschaut, um uns zu machen. Aber jetzt schauen wir Gott und wir werden ihm auch darin gleich. Ich weiß nicht, ob ich euch schon die Geschichte erzählt habe, wie in China jemand über Jesus erzählt, in einem Hauskreis. Und da sagt ein anderer, den Mann, den kenne ich, das ist mein Nachbar. weil sein Nachbar hat sich so sehr wie Jesus verhalten, dass diese Schilderung eines anderen Christen im Hauskreis, er dachte, ach, ja, den kenne ich, das ist mein Nachbar. Also ein tolles Zeugnis. So, und ihr werdet es vielleicht manchmal denken, ja, ich sage nicht so viel über meinen Glauben und ich lebe nicht so im Glauben, und, aber die, eure Mitwelt, eure Umgebung, eure Kollegen, die Nachbarn, sie werden es merken. Da ist ein Stück Gott im Kollegium, ein Stück Jesus in der Nachbarschaft, weil sie euch sehen. Und deswegen packen wir das mal jetzt in unseren Warenkorb. Einen dritten Punkt, ein Jesus-ähnlicher, freier Mensch. Frei und Jesus ähnlich. Wunderbar. Dieses Freie, das hat mich schon immer lange bewegt. Dass man wirklich sagen kann, liebe Leute, ja, es gibt gewisse Zwänge. Auch für mich fährt der Zug um 6 Uhr 9, da nützt mir meine christliche Freiheit nicht so viel. Aber in meinem Denken, da bin ich völlig frei, muss ich mich nicht einem Zeitgeist, muss ich mich nichts unterwerfen. Wir kommen zu einem nächsten Punkt. Und auch das ist für uns alle sehr wichtig. Und ihr merkt, dieses Ereignis da von Dienstagmorgen, das hat mich schon ziemlich beschäftigt, weil ich mich hinterher gefragt habe, auch als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, haben diese Menschen da Freunde? Also diese Frau und dieser Mann waren mit Sicherheit keine Freunde, aber haben die Freunde? Und wir alle stellen uns die Frage, wir hätten gerne, wir brauchen Freunde. Menschen, die uns zugetan sind, die mit uns leben, die uns verstehen, mit denen wir uns austeilen können. Und da sagt Jesus, wenige Stunden bevor er überliefert wird und an das Kreuz geht, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ich habe vorhin gesagt, dass ich da in Marburg in einer verantwortlichen Position bin und wir besprechen uns oft im Leitungsteam und nicht alles, was da besprochen wird, ist sofort und in vollem Umfang für alle Mitarbeitenden zugänglich. Das versteht jeder. Wir müssen ganz bewusst und auch im Sinne der Sache manche Informationen zurückhalten, vertraulich behandeln, wie auch immer. Und hier sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Ich habe euch alles erzählt, was ich vom Vater gehört habe. Er möchte uns mitteilen. Er sagt im Grunde genommen, ich habe keine Geheimnisse vor euch. Ihr seid nicht mehr irgendwelche Mitarbeitenden, die Anweisungen kriegen, aber das Große und Ganze nicht zu wissen brauchen. Hauptsache, sie machen den Job, wo sie für angewiesen sind, richtig. Nein, er sagt, ich sage euch alles. Und zu einem Freund kann man auch gehen, wenn man in guten Zeiten ist, Freudiges teilt. Zu einem Freund kann man auch gehen, wenn man in schwierigen Zeiten ist. Vor 5 Jahren ist mein Bruder heimgegangen, wie gesagt, jetzt mein Vater. Und beide Male habe ich unsere niederländischen Freunde gebeten und habe gesagt, bleibt bitte nach der Trauerfeier noch in Bremen. Weil ich weiß, am Ende eines Trauerfeier, dann bist du auf mal ganz alleine und kommst nach Hause, bist du nur noch zu zweit und dann kann das auch ganz schön leer sein. Und deswegen habe ich gesagt, bitte bleibt. Und sie sind vor 5 Jahren geblieben und sie sind auch dieses Mal wieder geblieben, weil Freunde hat man dann um sich. Ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht umsonst heißt ja eins der bekanntesten Heilslieder, welch ein Freund ist unser Jesus. Wir füllen unseren Warenkorb weiter und sagen, wir sind von Gott gewollt, von Gott geschaffen. Wir sind Gottes Eigentum, wir sind ein freier, Jesus-ähnlicher Mensch und wir sind ein Freund von Jesus. Wir sind auch Follower, aber da kommen wir noch zu. Der nächste Punkt, wo wir drüber nachdenken, ist dieser Satz, alle Menschen werden Brüder. Die Bildungsbürger unter uns wissen, woraus das zitiert ist. Jo, genau, ich habe schon gehört. Oder an die Freude von Friedrich Schiller. Alle Menschen werden Brüder, diesen Gruß der ganzen Welt. Und dann geht es so munter weiter. Die Mode, was sie streng getrennt hat, wird vereint. Überm Sternzelt muss ein Vater wohnen. So ganz unbestimmt. Aber irgendwie das Bedürfnis, man braucht Brüder. Wie heißt es auf dem Rütli-Schwur? Auch ein Zitat von Schiller. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Und die etwas Älteren unter uns werden sich an die Zeit von vor 89 erinnern. Die Jungs mussten alle tun, was in Moskau bestimmt wurde, aber sie hießen offiziell Brüdervölker. Worauf dann in der DDR meistens gesagt wurde, Freunde kann man sich aussuchen, Brüder nicht. Aber das war der Punkt. Aber irgendwie das Bedürfnis, in einer Familie zusammen sein, Brüder. Und natürlich werden nicht alle Menschen Brüder. Wir brauchen nur mal eben in die Ukraine zu schauen und eben in den Gazastreifen zu schauen, dann sehen wir, wie absurd dieser Gedanke von diesem Freidenker gewesen ist. Und deswegen ist so entscheidend, was die Bibel von uns Christen über dieses Thema sagt. Dazu ein Zitat aus Hebräer 2. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Wenn wir diesen Satz mal ganz kurz auf uns wirken lassen, dann wird klar, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, das sind also die Christen, sind alle von einem, nämlich von Gott. Und deswegen schämt er, Jesus, sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wie wäre es, wenn dieser Mann von Dienstagmorgen, der die Frau umgeschubst hätte, mein leiblicher Bruder wäre? Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte erzählt hätte. Jesus hat da kein Problem mit uns begnadigten Sündern, uns Brüder zu nennen. Aber jetzt drehen wir das einmal um. Ich weiß ja nicht, aus welchen Familien ihr kommt. Aber ich kenne einige Familien in Deutschland, die irgendwas getan haben, was richtig war. Stellt euch mal vor, euer älterer Bruder wäre Heinz Horst Deichmann. Was würde das bedeuten? Ihr wüsstet über den Dinge, die seine Mitarbeiter nicht wissen. Ihr wüsstet über den Dinge, die die breite Öffentlichkeit nicht weiß. Und wenn man euch fragen würde, Mensch, sag doch mal, wie ist der denn so privat? Oh, privat ist das ein prima Kerl. Am liebsten ist der Bratwurst und Pommes. Das ist so eine Info, die weiß man als Bruder. Die wissen die Mitarbeiter nicht, die wissen die Kundschaft nicht. Ihr wüsstet aber auch, in dem Moment, wo die Waschmaschine kaputt geht und gerade Ebbe auf dem Konto ist, naja, in allergrößter Not rufe ich nochmal meinen Bruder an und frage ihn, ob er mir helfen kann, dass ich eine neue Waschmaschine kriege. Was will ich damit sagen? Wir sind in einer so engen Beziehung zu dem Mächtigsten aller Zeiten, zu dem Größten, dem alle Macht der Welt gegeben ist, und er nennt uns seine Brüder. Wir wissen, wie er auch so persönlich ist, weil wir sein Wort lernen. Und wir wissen, wenn es mal ganz eng wird, nein, wir sollten es eigentlich jeden Tag mit ihm gehen und sagen, Herr Jesus, hilf auch, manchmal auch in den kleinen Dingen, wo wir denken, das können wir alleine, in den großen Dingen, wie wir das heute Morgen gehört haben. Nelly und ich hatten letztes Jahr um diese Zeit eine ähnliche Situation, dass wir wissen, er kann alles, noch viel mehr als Bill Gates oder Heinz Horst Deichmann. Wir gucken in unseren Warenkorb und haben einen weiteren Punkt. Wir sind ein Bruder von Jesus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der am Anfang auch in der Einleitung genannt wurde, nämlich zu der Frage nach dem Wesen von Jüngern. Jünger sind Lernende. Jünger bilden die Familie des Meisters und Jünger kennzeichnen sich durch totale Hinwendung aus. Wir alle haben Lehrer gehabt. Bleibt ja nicht aus. Auf der Schule Fahrlehrer, manche auch Musiklehrer, Turnlehrer, Sportlehrer, überall waren es Menschen, die uns etwas beigebracht haben. Und irgendwann merkt man auch, der beste Lehrer hat seine Begrenzungen. Und ich habe das bei mir selber sehr, sehr deutlich gemerkt. Viele Brüder, die mir sehr, sehr viel beigebracht haben an biblischer Lehre, je länger ich unterwegs war, dann kamen doch manchmal schon Fragen, wo ich gedacht habe, ja, das würde ich doch vielleicht heute ein bisschen anders sehen wollen. Aber Jesus ist der perfekte Lehrer. Von ihm können wir alles lernen. Und er sagt über seine Jünger, dass sie seine Familie sind. Wir erinnern uns an die Begebenheit, wo seine Mutter sich auf den Weg macht mit seinen Halbbrüdern und sie ihm sagen, wir müssen mit dir sprechen. Mit anderen Worten, du machst hier fast alles falsch. Und dann kommen die Leute und sagen, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Und dann kommt eine Antwort, die ist sowas von krass, dass man sie dem Herrn Jesus gar nicht zutrauen würde. Wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und dann zeigt er auf seine Jünger und sagt, wer den Willen meines Vaters tut, der ist meine Mutter und der sind meine Brüder. Das ist schon starker Tobak. Aber Jesus macht klar, es geht nicht um die natürliche Abstammung, sondern um ihm zu folgen. Und das bedeutet auch an einer anderen Stelle, dass er sagt, es bedeutet sehr viel, manchmal alles. Ich habe sehr früh gelernt im Leben, man kann einen Job nicht mit angezogener Handbremse machen. Entweder macht man ihn richtig, mit vollem Einsatz, oder man lässt es sein. Ich weiß, heute gibt es Riesendiskussionen. Work-Life-Balance, kenne ich alles, bin ich nicht von begeistert, kann man sich vorstellen. Aber wenn man Jesus nachfolgt, dann gibt es keine Work-Life-Balance. Entweder lebt man ganz mit ihm oder gar nicht. Früher, die älteren Evangelisten haben immer gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also ich finde das immer noch prägnant. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Hier heute Morgen, ich habe gedacht, ich kann mir meine Predigt sparen. Das war so beeindruckend mit dieser Bibelkiste. Dass da erst eine große Bibel ist und dann zum Schluss bleibt noch so ganz, ganz wenig über. Das, Entschuldigung, ich darf hier keine Kraftausdrücke benutzen, aber das ist doch Mist, so etwas. Das kann man doch nicht als Christ leben, sondern als Jünger ganz sein. Und denkt immer daran, egal wie alt deine Freunde sind, Jesus' Freunde waren Jünger. Wir gucken in unseren Warenkorb und haben noch einen weiteren Punkt, der unsere Identität ausmacht. Wir sind Jünger Jesu. Wie viel Zeit haben wir eigentlich, Dirk? Gut. Der nächste Punkt ist, Imitate taugen nichts, Fragezeichen. Ich hatte, darf ich heute sagen, weil es verjährt ist, bin Anfang der 90er Jahre ständig in den Vereinigten Staaten rumgekurft und es gehörte zu meiner Lieblingsbeschäftigung, samstags nachmittags Downtown Manhattan nachgemachte Uhren zu kaufen. Eine echte Gucci konnte ich mir nicht leisten, also habe ich für $5 eine nachgemachte gekauft. Rolex habe ich nie gekauft, das fand ich zu proletenhaft, aber ich habe, ja, wie gesagt, ist ja nicht erlaubt, aber damals ging das, glaube ich, noch. Also damit hat man den Eindruck, das ist nachgemacht, das ist nicht echt. Aber das ist natürlich Schwachsinn, so eine Aussage. Wer von euch hat sich das Schreiben selber beigebracht? Niemand. Weil andere euch gezeigt haben, wie ein A aussieht, wie ein E aussieht, wie ein I aussieht und ihr habt versucht mit Bleistift das A nahe zu machen, das I nahe zu machen. Wer von euch hat sich denn das Reden selber beigebracht? Auch niemand. Weil eure Mama euch gesagt hat, Mama, Papa. So, ne? So sind wir zum Reden gekommen, weil wir etwas nachgemacht haben. Das gilt fürs Singen, das gilt fürs Malen, das gilt für alles. Wir haben überall haben wir etwas nachgemacht. Und deswegen ist die Frage, wem machen wir etwas nach? Und das ist ein Punkt, wen sollen wir nachahmen? Und da sagt uns die Bibel, wir sollen Nachahmer Gottes sein. Das heißt, wir sollen so tun, wie Gott es tut. Ich erinnere mich an eine Diskussion im Jugendkreis. Nelly kennt natürlich alle die Geschichten schon von über 50 Jahre her. Da erzählte ich etwas und das war ein bisschen krass. Und daraufhin sagte die Ehefrau der Familie, wo das stattgefunden hat, ja, das ist mit den Augen Gottes so. Und darauf sagt ihr Mann zu ihr, ja, mit welchen Augen sollten wir es sonst sehen? Also ich fand das so auf den Punkt gebracht. Ja, können wir als Christ etwas anderes sehen als mit den Augen Gottes? Wir sollen Gottes Nachahmer, wir sollen Jesus Nachahmer sein. Wir sollen die Apostel nachahmen und auch die Leute in der Umgebung. Schauen, wie die gelebt haben, wie es Hebräer heißt. Schaut den Ausgang ihres Glaubens nach und seid ihre Nachahmer. Und sind ja nicht mehr so viele Jüngere heute hier, aber vielleicht hört der ein und andere das ja. Ich habe das so als Segen erfahren. Und viele Leute haben am Anfang meines öffentlichen Dienstes immer wieder gesagt, du redest wie? Ja, warum? Weil dieser Bruder mich fasziniert hat, weil ich wusste, da verstehen die Geschwister was, also habe ich das nachgemacht. Natürlich habe ich im Laufe des Lebens meinen eigenen Stil entwickelt, aber am Anfang habe ich das nachgemacht. Imitieren, und das heißt nämlich, der Grundtext heißt, dass wir Imitierende Gottes sein sollen. Imitate taugen nichts, Imitate taugen eine ganze Menge, wenn wir eben Gott, Jesus und die Apostel nachmachen. Und somit haben wir noch eine weitere Identität in unserem Warenkorb, nämlich Nachahmer Gottes. So, und jetzt gehen wir mal mit unserem Warenkorb zum Ausgang. Und das Schöne ist, wir brauchen nicht bezahlen. Meistens gibt es ja so einen Button, ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen. Ich möchte weitere Informationen, nein, hake ich nicht an. Und dann kostenpflichtig bestellen. Und dann weiß man, wenn man jetzt drückt, dann geht die Kohle weg. Das brauchen wir nicht. Was bedeutet es für uns als Christen, zum Ausgang zu gehen? Und wie gesagt, ich habe das jetzt ja gerade vor 14 Tagen wieder erlebt. Und dazu eine Stelle aus einem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, wo es heißt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als nur wer ihn empfängt. Zwei große Aussagen. Verborgenes Manna und einen weißen Stein mit einem Namen. Das erste ist das verborgene Manna. Das Manna war eine Mahlzeit für die Wüstenreise, was jeden Morgen 6 Tage gegeben wurde, am 7. nicht, solange sie durch die Wüste reisten. Und wenn man sich das so anschaut, dann sieht man, das ist das Wort Gottes, das ist das, was uns in unserem täglichen Leben hilft. Und wir haben heute Morgen 2 Zeugnisse gehört, wie wir praktisch erfahren, wie der Herr Jesus in unserem Leben Dinge bewirkt, wo er uns hilft. Aber ich denke, es gibt eine Unmenge von Dingen, die wir uns alle nicht realisieren, wo er da gewesen ist. Und das werden wir dann sehen. Jetzt ist es noch verborgen. Aber wenn wir einmal in der Herrlichkeit sind, werden wir diese unendlich vielen Dinge, wo er unser Leben gefügt hat, wo er uns geholfen hat, wo er Dinge abgewendet hat, werden wir sehen. Das zweite ist, einen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Stellt euch einmal vor, ich habe euch am Anfang mit meinem Passwort so einen ganz groben Aufriss gegeben, wo wir herkommen, wie wir heißen, wie wir zusammen sind. Stellt euch einmal vor, es gelänge mir, diese Leak-Affäre, die gerade spielt, öffentlich zu machen, wer es gewesen ist. Und ich käme in ein Zeugenschutzprogramm. Und ich müsste sagen, wie heißen Sie? Heinz Meyerhuber. Geboren 18. September 1959 in Kaufering. Verheiratet? Ja, mit wem? Mit Paula Meyerhuber. Kinder? Nein, keine. Beruf? Lastwagenfahrer. Ich müsste ständig damit beschäftigt sein, meine neue Identität in mich aufzunehmen und nicht mehr daran zu denken, dass ich Bernd Linke bin und mit Nelly verheiratet bin. So leben Leute in einem Zeugenschutzprogramm, beziehungsweise Leute, die unter Spionage aufgeflogen sind und geschützt werden müssen. Und das ist die Frage, was ist unsere allerinnerste Identität? Und die wird mit diesem Namen deutlich, den der Herr Jesus uns geben wird. Das ist der Punkt, wo wir uns völlig und völlig und völlig verstanden wissen. Wie oft fühlen wir uns auf dieser Erde von unseren Partnern, von unseren Kindern, von Kollegen, Nachbarn und auch in der Gemeinde missverstanden oder nur teilweise verstanden. Er gibt den Namen und das ist nur zwischen ihm und mir, zwischen ihm und dir, diesen neuen Namen. Zum Schluss der Gruß eines Bruders. Da schickte mir ein Bruder aus der Gemeinde einen Tag, nachdem mein Vater heimgegangen ist: "Precious in the sight of the Lord is the death of his saints." Er ist Engländer und deswegen schrieb er das auch in Englisch. Kostbar ist der Tod in den Augen seiner Frommen, in den Augen des Herrn. Weil dieses Ende der Anfang ist. Dieser Psalm 116 gehört zu den sogenannten Hallel-Psalmen und die wurden klassischerweise am Passahabend gesungen. Und jetzt stellt euch vor, Markus berichtet das deutlich, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hatte, heißt es da, und als sein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus. Jesus hat diese Worte gesungen. Wie kostbar war der Tod von Jesus in den Augen Gottes, weil das die Basis für unsere Erlösung war. Und deswegen konnte mir dieser Bruder das auch schicken, als mein Vater wusste, hier ist nichts mehr los, ich will jetzt in den Himmel. Kostbar war auch der Heimgang meines Vaters, weil das Ende jetzt ein Anfang ist. Amen. Dirk hat mir gesagt, ich soll 3 Fragen zum Reflektieren mitbringen. Habe ich versucht. Wie oft bist du begeistert, dass du eine Schöpfung Gottes bist? Was macht für einen Christen seine Identität aus? Und wenn du den Warenkorb schaust, was spricht dich am meisten an?